Beine hat uns zwei gegeben, Gott der Herr, um fortzustreben. Wollte nicht, dass an der Scholle unsere Menschheit kleben solle. Um ein Stillstandsknecht zu sein, genügte uns ein einziges Bein.
Das Wort des Herrn erging an Jonas, Sohn des Amatis. Er befahl Jonas, die sündige Stadt Ninive zu bekehren. Doch Jonas versuchte, dem Befehl des Herrn zu entgehen. Er floh auf einem Schiff Richtung Tarsis, entkam ihm aber nicht. Denn der Herr schickte einen Sturm und die Seeleute warfen Jonas über Bord in der Hoffnung, so den Zorn des Herrn zu besänftigen.
Wahlverwandtschaften. Schöpfungsglaube versus Evolution. Ein Feature von Peter Meisenberg.
Mit einem Fragment von Heinrich Heine.
Doch Jonas ertrank nicht. Der Herr entbot einen großen Fisch, den Jonas zu verschlingen. 3 Tage und 3 Nächte blieb Jonas im Bauch des Fisches.
Glauben Sie, der große Fisch wurde geschaffen, um Jonas zu verschlingen?
Das weiß ich nicht. Die Bibel sagt, es war so.
Dayton, Tennessee, USA, 20. Juli 1925. Prozess des US-Staates Tennessee gegen John T. Scopes.
John T. Scopes war Biologielehrer. Ihm wurde vorgeworfen, gegen ein eben erlassenes Gesetz des Staates verstoßen zu haben. In einem Biologiekurs hatte er Darwins Evolutionstheorie unterrichtet. Sein Verteidiger war der scharfzüngige Strafrechtsanwalt Clarence Darrow. Zeuge der Anklage William Jennings Bryan, ein populärer christlicher Fundamentalist und früherer Außenminister der USA.
Sie wissen nicht, ob es ein normaler Fisch war oder ob er besonders für diesen Zweck geschaffen wurde.
Das können Sie als Evolutionist so annehmen.
Sie können also nicht sagen, ob der Fisch extra dafür gemacht wurde, einen Menschen zu verschlingen.
Die Bibel sagt dazu nichts, also weiß ich es nicht.
Ich bin der Wolf-Fuzzi-Pers, 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 bin gar nicht so. Wolf-Fuzzi-Pers, 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 bin gar nicht so, wie ich bin. Und ich bin gar nicht so, wie ich bin.
Als vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausstarben, wurden auch im Meer ökologische Nischen frei. Weil sich aber gleichzeitig die Säugetiere rasch vermehrten, wurde es eng auf dem Land. So machten sich denn einige dieser Säugetiere auf, das Meer zu erobern. Sie veränderten ihre Gestalt, sodass sie den Fischen glichen.
Seit langem weiß man, der Wal ist kein Fisch. Aber erst seit 100 Jahren weiß man, die Ahnen des Wales waren einmal landlebende Säugetiere, Huftiere wie Kühe oder Schweine.
Es gibt auch gerade bei den Walfossilen sehr gute Zwischenformen, Anführungsstrichen, von Walen oder walähnlichen Vorfahren, die eine wirklich fast ununterbrochene Kette zwischen den paarhufrigen Vorfahren von Walen und den rezenten Walen zeichnen.
Axel Meyer lehrt Evolutionsbiologie an der Universität Konstanz und hat über die fossilen Vorläufer der Wale geforscht.
Huftiere hatten sich in stromlinienförmige Schwimmer verwandelt. Ihre Vorderfüße wurden zu Flossen. Ihre Hinterfüße bildeten sich ebenso wie die Beckenknochen zurück. Die brauchten sie jetzt nicht mehr. Nur einige im Gewebe verborgene Knöchelchen, die Abdominalknochen, erinnern heute an die ehemalige Existenz eines Oberschenkels.
Diese Reste können, nach eigenen Untersuchungen, etwa die Größe einer Walnuss haben. Eine Funktion kann diesen Rudimenten freilich nicht mehr zugesprochen werden.
Aus Buch der Wale der Meeresbiologin Petra Daimer.
Anders sieht es mit den Beckenknochen aus. Auch sie wurden reduziert und haben sich von der Wirbelsäule gelöst. Als 2 Knochenstäbe liegen sie links und rechts der Genitalöffnung frei im Muskelgewebe, als hätten sie dort nichts verloren. Dass Reste eines ehemaligen Beckengürtels aber doch noch vorhanden geblieben sind, hat einen guten Grund. Noch heute inserieren Muskeln, die zu den Geschlechtsorganen gehören, am reduzierten Becken. Die Knochen haben demnach immer noch eine Funktion zu erfüllen, die eine vollständige Reduzierung nicht zulässt.
Also da gibt es keinerlei Zweifel, dass die Hüftknochen, die übrig gebliebenen, bei Bartenwalen mal Hüften waren und dementsprechend mit den ausgestorbenen Vorfahren, die vier Gliedmaßen hat, ist vollkommen klar, dass es da eine ununterbrochene Kette von Fossilübergängen gibt.
Man kann umgekehrt argumentieren, indem man sagt, ja, für die Wale, für ihre Lebensweise, für ihre Fortbewegungsweise ist es nicht erforderlich, dass sie ein komplettes Becken besitzen und Hinterextremitäten, sondern für ihre Lebensweise genügt es, wenn sie einen relativ einfach gebauten Abdominalknochen haben, der diese Funktion ausübt, Muskelansatzstellen zu bilden für diese genannte Muskulatur.
Reinhard Junker, ausgebildeter Biologielehrer und promovierter Theologe, bezweifelt, dass es vierbeinige Vorgänger der Wale gegeben hat.
Man muss dann schon ein Gesamtbild bekommen von einem solchen evolutionären Übergang, den man annimmt. Es genügt nicht, einzelne Indizien zu finden, die reinpassen, aber nicht zwingenderweise darauf hindeuten, sondern nur eine mögliche Deutung abgeben. Und in diesem Sinne kann man diese Situation auch als eine schöpfungsgemäß verständliche Ausgangssituation für die Walartigen sehen. Und eine solche Struktur, die rückgebildet erscheint, auch als artgemäß oder grundtypgemäß deuten.
Reinhard Junker ist Kreationist, ein Verfechter der Schöpfungslehre. Sie vertritt die Auffassung, dass Gott alle Lebewesen, also auch die Wale, mehr oder weniger so schuf, wie wir sie heute kennen. Als Grundtypen. Jedes Tier nach seiner Art, so wie es in der Bibel steht.
Die Überzeugung der realhistorischen Richtigkeit von Genesis 1 bis 11 wird zum verbindlichen Deutungsrahmen von Welt- und Menschheitsgeschichte.
Aus Reinhard Junker, Siegfried Scherer, Schöpfung oder Evolution, 4. Auflage 2001.
In der Schöpfungslehre sind die biblischen Aussagen über Schöpfung, Sündenfall, Sintflut und die Völkerzerstreuung nach dem gescheiterten Unternehmen des babylonischen Turmbaus grundlegend für die Modellbildung.
Gott versah uns mit zwei Händen, dass wir doppelt Gutes spenden. Nicht, um doppelt zuzugreifen und die Beute aufzuhäufen in den großen Eisentruhen, wie gewisse Leute tun. Ihre Namen auszusprechen dürfen wir uns nicht erfrechen. Hängen würden wir sie gern. Doch sie sind so große Herren, Philanthropen, Ehrenmänner. Manche sind auch unsere Gönner und man macht aus deutschen Eichen keine Galgen für die Reichen.
Glauben Sie, dass alles, was in der Bibel steht, wörtlich genommen werden sollte?
Ich glaube, dass alles, was in der Bibel steht, so akzeptiert werden sollte, wie es dort steht.
Glauben Sie, dass die erste Frau Eva war?
Ja.
Glauben Sie, dass sie buchstäblich aus Adams Rippe gemacht wurde?
Das glaube ich.
Dayton, Tennessee, USA, 20. Juli 1925.
Im Prozess gegen den Biologielehrer John T. Scopes positioniert sich der moderne Kreationismus gegen die Evolutionstheorie. Kaum war Darwins Buch über die Entstehung der Arten 1859 erschienen, gab es überaus heftige Reaktionen der Schöpfungsgläubigen. Seine Theorie der natürlichen Selektion, also das Prinzip der evolutiven Selbstorganisation der Natur, lehnten sie ab.
Beliebt ihr großmütterlicherseits oder großväterlicherseits vom Affen abzustammen?
Stichelte Bischof Wilberforce 1860 in der sogenannten Oxford-Debatte gegen Darwin.
Um die Jahrhundertwende jedoch war dieser Protest abgeflaut. Die Evolutionstheorie unter den allermeisten Naturwissenschaftlern anerkannt und zum Lehrstoff an den Schulen geworden.
Gott gab uns nur eine Nase, weil wir zwei in einem Glase nicht hineinzubringen wüssten und den Wein verschlappern müssten.
Nach dem Ersten Weltkrieg machte sich in weiten Teilen der Vereinigten Staaten eine neue antiwissenschaftliche Stimmung breit. Politische Populisten schwangen sich zum Anwalt der kleinen Leute auf und redeten Menschen das Wort, die vermeintlich von der fremden und arroganten Welt der Wissenschaft zurückgewiesen wurden. Einer Welt, die im Gegensatz zu ihrer Welt und deren Werten zu stehen scheint. So entwickelte sich eine Art Parallelwelt, die strikt gebunden an religiöse Gesetze lebte und bis heute lebt.
Anfang 1925 erließ der Staat Tennessee das Butler Law, das die Lehre der Darwinschen Evolutionstheorie an den Schulen verbot.
Das wollte die American Civil Liberties Union in New York nicht hinnehmen, denn ihrer Auffassung nach verstieß das Gesetz gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten. Sie überredete den 24-jährigen Lehrer John T. Scopes, das Gesetz zu übertreten und im Biologieunterricht an einer Schule in Dayton die Evolutionslehre zu unterrichten. Woraufhin er, was beabsichtigt war, angeklagt wurde.
Haben Sie je herausgefunden, woher Cain seine Frau bekam?
Nein, das überlasse ich den Agnostikern, nach ihr zu fahnden.
Sie haben es nicht herausgefunden.
Ich habe es nie versucht.
Der Juni 1925 war in Tennessee überaus heiß. Während der ersten Prozesstage entledigten sich im Gerichtsgebäude die Beteiligten ihrer Jacken und traten im Hemd auf. Doch nicht nur die Hitze veranlasste den vorsitzenden Richter, den Prozess ins Freie zu verlegen. Der Gerichtssaal war zu klein für die riesige Schar der aus dem ganzen Land angereisten Presse. Der Scopes-Prozess war für die damalige Zeit ein Medienereignis. Zum ersten Mal übertrug ein nationaler Radiosender einen Prozess live.
Scopes verlor den Prozess und musste $100 Strafe zahlen.
Dennoch wurde die Gerichtsverhandlung in der interessierten Öffentlichkeit als Erfolg der Evolutionstheorie über den Kreationismus verbucht, weil es dem Verteidiger Darrows gelungen war, im Kreuzverhör den naiven Bibelglauben seines Kontrahenten Brian der Lächerlichkeit preiszugeben. Tatsächlich aber wurden in den folgenden Jahren in über 14 amerikanischen Bundesstaaten neue, dem Butler Law vergleichbare, anti-evolutionistische Gesetze erlassen. In den 30er Jahren strichen ca. 70% aller Schulen die Evolutionslehre von ihren Stundenplänen. Gleichzeitig ließen zahlreiche amerikanische Bundesstaaten die Lehre des Kreationismus in ihren Schulen zu. Das Butler Law selbst wurde erst 1967 zurückgenommen.
Das Kreationismusgesetz des Staates Louisiana verbietet die Lehre der Evolutionstheorie in öffentlichen Schulen, wenn diese nicht von der Schöpfungslehre begleitet wird.
Edwards versus Aguillot. Supreme Court of the United States. Urteil vom 19. Juni 1987.
Dieses Gesetz verletzt den klaren säkularen Grundsatz der Verfassung der Vereinigten Staaten.
Mit diesem Urteil des amerikanischen obersten Gerichtshofes gegen das Gesetz des Bundesstaates Louisiana war das Nebeneinander von Wissenschaft und Glaube beendet und die Schöpfungsgeschichte aus den Lehrplänen der Schule gebannt. Unmittelbar nach diesem Urteil tritt der Kreationismus in den USA nicht mehr als Glaube, sondern als Wissenschaft auf und nennt sich Intelligent Design.
Gott gab uns nur einen Mund, weil zwei Mäuler ungesund. Mit dem einen Maule schon schwätzt zu viel der Erdensohn. Wenn er doppelt mäulig wär, fräß und löge er auch noch mehr. Hat er jetzt das Maul voll Brei, muss er schweigen unterdessen. Hätte er aber Mäuler zwei, löge er sogar beim Fressen.
Die ursprüngliche Designtheorie ist ein teleologischer Gottesbeweis aus dem späten 18. Jahrhundert und stammt vom englischen Theologen William Paley.
Paley geht im Wald spazieren und findet eine Uhr. Er erkennt sofort, dass die Uhr nichts Natürliches, sondern eine komplizierte künstliche Konstruktion ist.
Es gibt keine Konstruktion ohne Konstrukteur.
Und was für die Uhr im Walde gilt, muss analog für Fliegenpilz und Eichhörnchen gelten. Ebenfalls komplizierte Konstruktionen.
Für jede Manifestation einer Konstruktion in der Uhr gibt es eine Entsprechung in der Natur. Die Anzeichen für eine Konstruktion sind zu deutlich, um übergangen zu werden. Eine Konstruktion muss einen Konstrukteur haben. Dieser Konstrukteur muss eine Person sein. Diese Person ist Gott.
Noch bevor Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie die Existenz eines Schöpfergottes, wenn nicht überflüssig, so doch äußerst fragwürdig werden ließ, zerriss der schottische Philosoph David Hume Paleys Gottesbeweis gleichsam in der Luft.
Erstens führt der darin enthaltene Analogieschluss gegen unendlich. Denn wenn alles konstruiert ist, ist auch der Konstrukteur konstruiert, muss es also einen Oberkonstrukteur und so weiter geben. Zweitens setzt er voraus, was es zu beweisen gilt. Denn der Konstrukteur ist im Gegensatz zum Konstrukt nicht empirisch nachweisbar.
Und drittens hat dieser Beweis auch noch einige unerfreuliche Konsequenzen. Denn da die meisten Konstruktionen auf der Welt offensichtlich fehlerhaft oder gar bösartig sind, kann da der Konstrukteur fehlerfrei, gutmütig oder gar allmächtig sein?
Es ist wenig bekannt, dass Charles Darwin als examinierter Theologe der Cambridge University, der die Bibel Wort für Wort gekannt hat, in jungen Jahren ein Intelligent Design Theoretiker war. Darwin musste das Werk von William Paley bekanntlich für sein Examen studieren.
Ulrich Kutschera lehrt Pflanzenphysiologie und Evolutionstheorie an der Universität Kassel und ist Vorsitzender der AG Evolutionsbiologie im Verband Deutscher Biologen.
Die Intelligent Design Theorie ist nichts anderes als William Paleys Gottesbeweis. Man hat aus rein taktischen Gründen in den USA seit 1990 eine neue Strategie gewählt, nachdem eben vor allen Gerichten der Versuch, Schöpfungsinhalte im Schulunterricht zu verankern, juristisch gescheitert ist.
Ich bin der Wolf im Fuzzi-Pass, Wolf im Fuzzi-Pass, Wolf im Fuzzi-Pass, bin da nicht so.
Wenn gezeigt werden könnte, dass es ein komplexes Organ gäbe, welches möglicherweise nicht durch zahlreiche sukzessive und allmähliche Modifikationen geformt worden ist, würde meine Theorie zusammenbrechen.
Musste Darwin selbst eingestehen.
Denn das ist das Grundgesetz der Evolutionstheorie. Alle Organismen sind durch allmähliche Änderungen aus weniger komplexen Vorformen entstanden. Nun glaubt der amerikanische Zellbiologe Michael J. Behe, einer der Gründer der Designtheorie, Organismen gefunden zu haben, die eben nicht von weniger komplexen Vorformen abstammen.
Das Flagellum der Bakterie ist ein gutes Beispiel. Es ist so etwas wie der Außenbordmotor, mit dem sich die Bakterienzelle fortbewegt. Dutzende von Proteinen sind notwendig für ein funktionierendes Flagellum. Fehlt nur eines von ihnen, kann das Flagellum weder funktionieren, noch kann es von der Zelle hergestellt werden.
Solche Organismen nennt die Designtheorie Designsignale. Sie sollen der Beweis dafür sein, dass hier nicht die Selbstorganisation der Natur, sondern ein intelligenter Designer am Werke ist.
Wir werden in der Physiologie wie auch in der Evolutionsbiologie niemals alles wissen. Beim Flagellum sage ich Ihnen ganz konkret, wir erforschen die Evolution von Bakterien, von Methylobakterien. Da schaut es so aus, dass man inzwischen die Rotationsbewegung des Bakterienflagellums, manchmal als Geißel bezeichnet, im Detail analysiert hat und die Funktion der Proteine mehr und mehr kennt. Selbstverständlich gibt es Urformen bei rezenten Bakterien, bei lebenden Bakterien, die noch nicht jene Komplexität zeigen. Es ist eine Frage der Zeit, es kann 5 Jahre dauern, höchstens 10 Jahre, bis wir eben die Entstehung dieses Flagellums mehr und mehr im Griff haben. Noch vor 20 Jahren hat man die Evolution des Auges angeführt.
Augen gab uns Gott ein paar, dass wir schauen rein und klar. Um zu glauben, was wir lesen, wär ein Aug genug gewesen. Gott gab uns die Augen beide, dass wir schauen und begaffen, wir hübsch die Welt erschaffen, zu des Menschen Augenweide. Doch beim Gaffen in den Gassen sollen wir die Augen brauchen und uns dort nicht treten lassen, auf die armen Hühneraugen, die uns ganz besonders plagen, wenn wir enge Stiefel tragen.
Darwin hat auch selber das Auge als einen großen Lippenstest gesehen, in der Art zu argumentieren, dass Augen ein Testfall wären für seine Theorie. Die Kenntnis der evolutionären Beziehungen zwischen den Tierstämmen zeigt, dass Augen mehrfach entstanden sind, also wahrscheinlich 40 Mal unabhängig voneinander entstanden sind. Mit anderen Worten, Augen sind offensichtlich nicht ganz so komplexe Strukturen und nicht ganz so schwierig herzustellen, entwicklungsbiologisch oder evolutionsbiologisch herzustellen, wie man sich das vielleicht a priori vorstellt.
Axel Meyer, Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
Es gibt heutzutage noch viele Tierstämme wie Flachwürmer und verschiedene andere, die sehr viel einfachere Augen haben als die unseren.
Hinter dem Ausbau des Intelligent Design zu einer wissenschaftlichen Theorie stand und steht das in Seattle, USA ansässige Discovery Institute, ein von religiösen Fundamentalisten und übrigens auch von Bill Gates finanzierter konservativer Think Tank. 1999 wurde ein Dokument dieses Instituts anonym im Internet veröffentlicht.
Vorrangiges Ziel ist es, den wissenschaftlichen Materialismus und seine destruktive Moral, seine kulturellen und politischen Konsequenzen zu bekämpfen, sowie materialistische Erklärungen durch das theistische Verständnis zu ersetzen, wonach die Natur und der Mensch von Gott geschaffen wurden.
Inzwischen ist dieses sogenannte Wedge, dieses Keil-Dokument, gerichtsnotorisch. Amerikanische Gerichte zitieren es, wenn sie den Beweis erbringen müssen, dass hinter der Absicht, Intelligent Design alternierend oder gar alternativ zur Evolutionstheorie an die Schulen zu bringen, ein christlich-fundamentalistischer Wille steht. Doch davon unberührt, verbuchte das Discovery Institute nicht eben unbedeutende Erfolge.
2005. Am 7. Juli gelang es dem Discovery Institute, einen Gastbeitrag des Wiener Kardinals Christoph Schönborn in der New York Times zu lancieren. Der Kommentar trug den Titel Finding Design in Evolution.
Jetzt, am Beginn des 21. Jahrhunderts, wird die katholische Kirche angesichts von wissenschaftlichen Ansprüchen wie dem Neodarwinismus die menschliche Vernunft verteidigen und verkünden, dass der in der Natur offensichtlich vorhandene immanente Plan wirklich ist.
Kurze Zeit später erschien der Artikel übersetzt in zahlreichen deutschen katholischen Publikationen. Kardinal Schönborn befasst sich darin mit einer Rede Papst Johannes Paul II. Aus dem Jahr 1996, in der dieser erklärt hatte, die Evolutionstheorie sei mehr als eine Hypothese. Eine Verlautbarung, aus der zu schließen war, dass die katholische Kirche die Evolutionstheorie als mit dem katholischen Glauben vereinbar akzeptiere. Diese quasi offizielle Haltung revidierte Schönborn nun, indem er schrieb, die Botschaft Johannes Paul II. Sei wenig bedeutend und vage. Vielmehr hätten dessen Feststellungen bei einer Generalaudienz aus dem Jahr 1985 Gültigkeit.
Wonach die Evolution des Lebendigen ein inneres Ziel hat, das Bewunderung hervorruft. Dieses Ziel zwingt einen Geist vorauszusetzen, der Schöpfer dieses Ziels ist.
Anschließend legt Kardinal Schönborn, Vatikanbeobachter streiten sich noch darüber, ob nun mit Wissen oder gar im Auftrag des neuen Papstes Benedikt XVI. Die Intelligent Design Theorie als offizielle katholische Lehrmeinung nahe.
Jedes Denksystem, das die überwältigende Evidenz für einen Plan in der Biologie leugnet oder wegzuerklären versucht, ist Ideologie, nicht Wissenschaft.
Mit Kardinal Schönborns Aufsatz war Intelligent Design in Europa angekommen. In den Medien häuften sich die Berichte über die zahlreichen Versuche, den Kreationismus an amerikanischen Schulen durchzusetzen. Man empörte sich darüber, dass auch Präsident George W. Bush empfahl, Intelligent Design als gleichberechtigte Wissenschaft neben die Evolutionstheorie in die Lehrpläne aufzunehmen und übersah bei aller Aufregung, dass auch an deutschen Universitäten, wissenschaftlichen Institutionen und Schulen Kreationisten längst schon versuchen, ihre Lehre zu verbreiten und dabei einflussreiche Fürsprecher gewonnen haben.
Im Biologieunterricht gibt es Probleme. Ich bekomme immer wieder Anfragen von Lehrern, von besorgten Lehrern, die sagen mir schlicht und einfach, wie soll ich reagieren? Das Buch von Herrn Juncker und Herrn Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch, steht in der Bibliothek, wahrscheinlich über Schulspenden dahin gekommen. Und jetzt werde ich konfrontiert mit diesem Inhalt. Schüler kommen auf mich zu und sagen, das, was sie uns da erzählen, stimmt doch überhaupt nicht. Da gibt es ein hochkarätiges Buch, verfasst von Biologen. Wo ist denn eigentlich ihr Doktortitel? Eine typische Frage dann. Was soll dann so ein kleiner Biologielehrer eigentlich antworten? Das ist die Unterwanderung, die wir bereits haben.
Das Buch Entstehung und Geschichte der Lebewesen erschien 1986. Mit der Neuauflage 1998 trug es den Titel Evolution, ein kritisches Lehrbuch. 2001 ging es in die fünfte Auflage. Die sechste soll im Frühjahr 2006 erscheinen.
Eine kreationismusfreundliche Jury lobte 2002 das Buch mit dem Deutschen Schulbuchpreis aus. Der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende und heutige Ministerpräsident von Thüringen, Dieter Althaus, hielt die Laudatio darauf und sagte, er hoffe, dass das Buch
nicht nur im Biologieunterricht verwendet wird, sondern auf eine weit darüber hinausgehende Leserschaft trifft.
Später schränkte der Ministerpräsident seine Empfehlung auf den Gebrauch des Lehrbuchs im Religions- und Ethikunterricht ein.
Die Schöpfung ist ja für viele, gerade die Christen hier in Deutschland und in der ganzen Welt, eine Tatsache, an die glauben sie. Und es ist schon wichtig, dass man dann auch verbindet, wie man das Ganze in naturwissenschaftliche, zum Beispiel biologische oder evolutionstheoretische Kenntnisse einbaut.
Verfasser sind der promovierte Theologe Reinhard Juncker und der Münchner Mikrobiologe Siegfried Scherer. Scherer war bis zu seiner Berufung auf einen Lehrstuhl der TU München Mitglied des Discovery Instituts in Seattle. Beide Autoren gehören der kreationistischen Studiengemeinschaft Wort und Wissen an, einem dem Discovery Institute vergleichbaren, wenn auch nicht so üppig finanzierten kreationistischen Think Tank. Neben dem besagten Lehrbuch verbreitet Wort und Wissen eine Vielzahl von kreationistischen Publikationen, darunter Unterrichtsmaterialien für den Biologieunterricht und Hörspielkassetten für Kinder.
Ich finde Argumente, die von Intelligent Design Befürwortern vorgebracht werden, in aller Regel sehr schlüssig und stichhaltig.
Reinhard Juncker, Studiengemeinschaft Wort und Wissen.
Wobei Intelligent Design versucht jetzt den Schöpfungsansatz von einem Offenbarungsverständnis aus mal auszublenden, die Schöpfungslehre als Gesamtsicht einer Ursprungsvorstellung nimmt in der Weise, wie wir es vertreten, Bezug auf eine Offenbarung, auf geoffenbarte Texte, die wir in unserer Arbeit als Mitteilung Gottes im Prinzip verstehen, als Offenbarung eben.
Die Schöpfungstheoretiker bei Wort und Wissen verstehen ihre Schöpfungslehre als Konkurrentin zur Evolutionslehre. Kann der Evolutionsforschung mit Recht der Charakter einer Wissenschaft zugebilligt werden, so gilt dies in gleicher Weise auch für die Schöpfungsforschung. Beide weisen einen Realitätsbezug auf, innerhalb dessen mit wissenschaftlichen Methoden gearbeitet wird, und beide gründen ihre Aussagen letztlich auf außerwissenschaftliche Prämissen.
Aus Schöpfung oder Evolution von Reinhard Juncker und Siegfried Scherer.
Ihren Wissenschaftsanspruch begründen sie damit, dass jede historische Wissenschaft von Prämissen, das heißt unhinterfragbaren Voraussetzungen, ausgehen müsse. Und die Biologie sei ja nicht nur eine harte, also auf Experimenten beruhende, sondern, sofern sie Fragen des Ursprungs behandle, auch eine historische Wissenschaft. Die Evolutionstheorie gehe von der Prämisse der Nicht-Existenz, die Schöpfungslehre dagegen von der Existenz eines Schöpfers aus. Wissenschaftlich gesehen herrsche somit also sozusagen Waffengleichheit.
Wir bewegen uns hier im Fragebereich der Ursprünge, wo man nicht wie sonst in der Wissenschaft unmittelbar experimentelle Forschung machen kann. Den Werdegang der Geschichte des Lebens können wir nur indirekt durch Indizien versuchen zu erhellen und diese müssen in einem größeren Gesamtrahmen gedeutet werden.
Mit zwei Ohren hat versehen uns der Herr. Vorzüglich schön ist dabei die Symmetrie. Sind nicht ganz so lang wie die, so er unseren grauen, braven Kameraden anerschaffen. Ohren gab uns Gott die beiden, um von Mozart, Gluck und Haydn Meisterstücke anzuhören. Gäb es nur Tonkunst, Kolik und Hämorrhoidalmusik von dem großen Meyerbeer, schon ein Ohr hinlänglich wär.
In der Biologie zählen Dokumente genauso wie Experimente. Anders formuliert, ein neuer Saurierfund, denken Sie beispielsweise an Microraptor, eine Zwischenform zwischen Raubsaurier und Urvogel. So ein Dokument hat natürlich genauso Gewicht wie ein Experiment. Es ist völlig unsinnig und abwegig zu behaupten, dass nur Experimentalwissenschaften den Anspruch einer harten Science erfüllen, dann wäre ja die Geologie, die Astrophysik, die Anthropologie, das wären alles keine Wissenschaften.
Die Schwerkraft ist überbewertet, man braucht sie gar nicht, wie man ja wohl im Weltraum sieht. Und die Sonne kocht auch nur mit Wasser, die soll sich nicht so aufspielen, die gelbe Sau.
Im Unterschied zu einigen Intelligent Design-Vertretern wie Michael J. Behe, der glaubt, die Evolution habe, eine Ursprungszelle vorausgesetzt, alles erschaffen können, lehnen die Kreationisten um Juncker und Scherer die Tatsache der Evolution ab. Ausgangspunkt ihrer Kritik am Darwinismus bzw. dessen Weiterentwicklung zur synthetischen Theorie der Evolution sind deren angebliche oder tatsächliche Fehler und Schwachstellen. So gelten ihnen die lebenden Fossilien wie Krokodile, Haie oder Quastenflosser, die seit Millionen Jahren ihre Gestalt nicht geändert haben, als lebendiger Beweis dafür, dass die Evolution nicht stattgefunden haben kann. Wenn Evolution als ständiger Art- und Gestaltwandel in Anpassung an die Umwelt notwendig immer stattgefunden hat und immer weiter stattfindet, so die These des Darwinismus, warum nimmt sie denn diese Arten aus?
Lebende Fossilien gibt es natürlich. Populationen reagieren auf Veränderungen. Die Veränderungen entstehen durch Mutation. Die Selektion passiert durch Veränderungen der Umwelt. Selektionsdrücke ändern sich von Generation zu Generation. Und einige evolutionäre Linien sind Evolutionsdrücken stärker ausgesetzt, um es sozusagen als andere, in Abhängigkeit davon, in welchen ökologischen Nischen sie leben. Wenn ich in einer sehr stabilen ökologischen Nische lebe, dann habe ich keine Notwendigkeit, mich zu verändern.
Der Konstanzer Evolutionsbiologe Axel Meyer hat die Artenbildung bei Fischen erforscht.
Haie sind wahrscheinlich recht gute Fischfresser. Sie sind sehr schnelle Schwimmer und haben sicherlich viele Adaptationen, die es ihnen ermöglichen, zumindest äußerlich seit 400 Millionen Jahren, nicht besonders verändert zu sein. Ein Quastenflosser, der zu einer Gruppe von Fischen gehört, von denen man glaubte, dass sie vor 80 Millionen Jahren ausgestorben sind. Sie leben aber auch in extremen Umgebungen. Sie leben 150 Meter Tiefe, sind nie besonders individuenreich. Sie spielen ökologisch im Ozean keine Rolle. Sie sind also wirklich in einer, wenn man will, ökologischen Randnische und haben dort überlebt. Wenn Sie wollen, vielleicht von der Evolution übersehen.
Die klassische Evolutionstheorie unterscheidet zwischen der Mikro- und der Makroevolution. Mit Mikroevolution ist der Anpassungsprozess innerhalb einer Art gemeint, zum Beispiel die Entwicklung längerer Hälse bei Giraffen. Makroevolution betrifft die Umwandlung einer Art in eine andere, zum Beispiel den Übergang vom Fisch zum landlebenden Reptil, vom Reptil zum Säugetier und so weiter.
Die allermeisten Evolutionsbiologen glauben, dass es keinen fundamentalen Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution gibt. dass dieselben Prozesse auf einer makroevolutionären Ebene agieren wie auf der mikroevolutionären Ebene. Sprich, auch die Unterschiede, die man heute zwischen Tierstämmen oder Klassen von Tieren, also zum Beispiel Vögeln und Reptilien sehen kann, die haben mal als Unterschiede zwischen Arten oder Unterschieden von Individuen innerhalb einer Population begonnen.
Trotzdem machen die Schöpfungstheoretiker von Wort und Wissen einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Mikro- und Makroevolution. Die Möglichkeit einer Mikroevolution gestehen sie, wie gesagt, zu. Die Makroevolution lehnen sie dagegen als weiteren Fehler der Evolutionstheorie ab.
Kein Mensch habe jemals die Bildung einer neuen Art in der Natur miterlebt. Außerdem würde Makroevolution bedeuten, dass alle Lebewesen, der Mensch einschließlich, einen gemeinsamen Ursprung haben.
Wofür immerhin spricht, dass Menschen zu 99% die gleichen Gene haben wie Schimpansen und noch zu über 70% die gleichen Gene wie etwa Mäuse. Was aber deswegen nicht sein kann und nicht sein darf, weil die Erschaffung der Arten schließlich so gewesen sein soll, wie es in der Bibel steht.
Gott schuf jedes nach seiner Art.
Als wissenschaftliche Alternative zur Makroevolution bieten die Schöpfungstheoretiker ihr Grundtypenmodell an.
Die zentrale These des Grundtypenmodells besagt, dass alle heutigen biologischen Arten, die durch Kreuzung direkt oder indirekt miteinander verbunden, also Mischlinge sind, auf dieselbe geschaffene Art zurückgehen. Der Grundtyp ist nicht mit der biologischen Art gleichzusetzen, sondern wird viel weiter gefasst.
Aus Schöpfung oder Evolution von Reinhard Junker und Siegfried Scherer.
Die Motivation, den Grundtypbegriff einzuführen, die kommt in der Tat vom Schöpfungsbericht der Bibel, wo von Arten die Rede ist, die geschaffen wurden, jedes nach seiner Art. Es ist nun so, dass der biblische Text nicht näher charakterisiert, was diese geschaffenen Arten sind. Und der Grundtypbegriff ist ein möglicher Versuch, diesen Begriff der geschaffenen Art, den man hier voraussetzt, konkret zu füllen.
Das ist also wörtlich verstandener biblischer Schöpfungsglaube, also Kreationismus. Man schafft den Begriff Grundtyp, den es in der Biologie nicht gibt, eine reine Erfindung der Kreationisten. Das Adam- und Eva-Modell, wie in der Bibel dargestellt, besagt ja, dass Grundtypen geschaffen wurden, Adam und Eva, und die haben sich dann in nur 10.000 Jahren zu den 6 Milliarden Menschen vermehrt und ausgebreitet. Genau nach diesem biblischen Adam- und Eva-Modell sollen jetzt eben auch die Kamele, die Gänseblümchen und so weiter entstanden sein.
Als zu blonden Teutolinde ich in solcher Weise sprach, seufzte sie und sagte, ach, grübeln über Gottes Gründe, kritisieren unseren Schöpfer. Ach, das ist, als ob der Topf klüger sein wollte als der Töpfer. Doch der Mensch fragt stets, warum, wenn er sieht, dass etwas dumm.
In ihrem kritischen Lehrbuch stellen Junker und Scherer ihr Grundtypenmodell als Alternative zur Makroevolution dar. Ungefähr 20 Grundtypen wollen die Schöpfungstheoretiker bisher gefunden haben, darunter etwa die Entenartigen oder die Hundeartigen. Allerdings räumen sie ein, dass es innerhalb dieser Grundtypen durchaus evolutive, das heißt gestaltändernde Prozesse, beispielsweise den von der Tafelente zur Moorente oder den vom Wolf zum Hund, geben kann.
Artaufspaltungsvorgänge sind durchaus ein Teil innerhalb der Grundtypenbiologie, die sich als Alternative zur Makroevolutionstheorie versteht. Aber diese Aufspaltungen innerhalb von Arten bewegen sich innerhalb enger Grenzen.
Der Schöpfer hat sich also nicht die Mühe gemacht, jede Art separat zu schaffen, sondern er hat quasi Grundtypen mit eingebautem Variationspotenzial hervorgebracht. In dem Buch von Junger-Scherer steht unter anderem geschrieben, dass genetisch polyvalente Stammformen geschaffen wurden und diese sogenannten Stammformen sich dann weiterentwickelt haben. Und nach dem Adam- und Eva-Modell der Bibel wird jetzt die gesamte Biologie umgestrickt.
Ist die Schöpfungsgeschichte tatsächlich so, wie in der Bibel beschrieben, verlaufen, kann die Erde nicht, wie es bislang wissenschaftlich feststeht, 4,5 Milliarden Jahre alt sein, sondern ist erheblich jünger. Also müssen auch die Geologie, die Physik und die Astronomie umgedeutet werden?
Das ist in der Tat auch eine der ganz großen Herausforderungen, eine Alternative zu einem evolutionären Szenario in der Erdgeschichte aufzustellen, sprich eine in dem Fall viel kürzere, um Größenordnung kürzere Erdgeschichte plausibel machen zu können, in der tatsächlich die Geschichte der Fossilüberlieferung in den Kontext einer jungen Geschichte der Menschheit und der Schöpfung insgesamt gestellt werden könnte.
Wenn man überdies auch noch den Sündenfall von Adam und Eva, die Sintflut sowie den Turmbau zu Babel als historische Fakten in die Erdgeschichte einbauen will, darf das Erdzeitalter allerhöchstens 20.000 Jahre betragen.
Wir versuchen mindestens die Geschichte der Tierwelt, da wo wir auch den Tod in der Schöpfung dokumentiert haben, den wir als letztendliche Folge der Sünde des Menschen sehen, die versuchen wir in einen zeitlichen Rahmen von rund 10.000 bis 20.000 Jahren zu verstehen, weil das etwa der Rahmen ist, der sich von der Bibel her als Größenordnung für die Menschheitsgeschichte ergibt.
Als diskutable These wird damit die Aussage präsentiert, dass es den Tod, auch in der Tierwelt, erst seit dem Sündenfall des Menschen gibt. Die Biologie hat bisher ungefähr 2 Millionen verschiedene Arten von Lebewesen beschrieben. Tatsächlich schätzt man deren Zahl aber auf mehr als 10 Millionen.
Das ist absolut hirnrissig und absurd, sowas. In 10.000 Jahren 10 Millionen Biospezies, stellen Sie sich das mal vor. Da würden wir draußen im Garten ja Artbildungsprozesse sehen. Da wird sich die Amsel zur Drossel umwandeln. Das ist einfach unmöglich, sowas.
1, 2, 3, Tier.
Würden Sie sagen, die Erde wurde in 6 Tagen geschaffen?
Nicht in 6 Tagen, 24 Stunden. Mein Eindruck ist, es waren Perioden.
Das, was Sie Perioden nennen, könnte das eine sehr lange Zeit gedauert haben.
Das könnte sein.
Die Schöpfung könnte eine sehr lange Zeit gedauert haben.
Sie könnte Millionen Jahre gedauert haben.
So wie sich der Zeuge der Anklage im Scopes-Prozess 1925 am Schluss in Widersprüche verwickelte, verhedderte sich auch Michael J. Behe im Wissenschaftsanspruch seiner Intelligent Design Theorie. Während des Dover-Prozesses im Oktober 2005 nahm ihn der Verteidiger ins Kreuzverhör. Auf die Frage, ob er der Definition der National Academy of Sciences, NAS, zustimme, wonach eine wissenschaftliche Theorie eine gut begründete Erklärung von Tatsachen sein müsse, entgegnete Behe:
Ich denke, der Begriff der wissenschaftlichen Theorie muss weiter gefasst werden.
Worauf der Anwalt fragte, ob denn nach Behes Kriterien zum Beispiel auch die Astrologie als wissenschaftliche Theorie zu gelten habe.
Ja, ich denke, das trifft zu.
In Dover, Pennsylvania, hatten Eltern gegen einen Schulrat geklagt, der das Buch »Of Panda and People« zum Einsatz in einer Highschool gebracht hatte. Das Buch beschreibt Intelligent Design als wissenschaftliche Theorie. Der Prozess dauerte 6 Wochen. Am 20. Dezember 2005 verkündete der Bundesrichter John E. Jones das Urteil. Obwohl Jones als konservativ gilt und von Präsident George W. Bush, einem vehementen Intelligent Design-Befürworter, auf den Posten des Bundesbezirksgerichts berufen worden war, entschied er für die Kläger und gegen den Schulrat. In seiner 139 Seiten umfassenden Urteilsbegründung verglich Richter Jones die verschiedenen Fassungen von Of Panda and People. Und zwar diejenigen, die vor und die nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs von 1987 erschienen waren.
3 erstaunliche Punkte fallen ins Auge. Erstens, die Definition von Schöpfungslehre in den vorherigen Ausgaben ist identisch mit der Definition von Intelligent Design. Zweitens, Umschreibungen des Wortes Schöpfung, die ca. 150 Mal im Text auftauchen, sind in den späteren Ausgaben durch das Wort Intelligent Design ersetzt. Drittens, diese Wortersetzungen fanden unmittelbar nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofes von 1987 statt, nachdem Religion nicht im Schulunterricht gelehrt werden darf.
Somit bestätigte das Urteil den Verdacht, dass Intelligent Design erfunden wurde, um das Supreme Court-Urteil von 1987 zu unterlaufen. Außerdem verwies Richter Jones darauf, dass Intelligent Design die Evolutionstheorie lediglich mit religiösen Argumenten anzweifle, sie aber keineswegs wissenschaftlich angreife oder gar widerlege.
Tag Nummer 1. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Aber dann sagte Gott, wartet. Was wäre, ich mache es ein bisschen rosiger, ein wenig Sonnenuntergang am Meer mäßig. Vielleicht ein wenig abgedimmt, sodass alles andere, was ich später noch designe, jünger aussehen wird. Das mag ich, sagte Buddha, das ist neu. Und Allah fügte hinzu, du solltest ein Restaurant designen.
Paul Rutnick in der Zeitschrift The New Yorker vom 26. September 2005.
Der letzten Umfrage des Gallup-Instituts im Jahr 2005 zufolge sind 54% der US-Amerikaner davon überzeugt, dass sich der Mensch nicht aus anderen Arten entwickelt hat und lehnen Charles Darwins Theorie ab.
Freund, ich hab dir zugehört und du hast mir gut erklärt, wie zum weisesten Behuf Gott den Menschen zwiefach schuf, Augen, Ohren, Arm und Bein, während er ihm gab nur ein Exemplar von Nas und Mund. Doch nun sage mir den Grund, Gott, der Schöpfer der Natur, warum schuf er einfach nur das gabröse Requisit, das der Mann gebraucht, damit er fortpflanze seine Rasse und zugleich sein Wasser lasse. Teurer Freund, ein Duplikat wäre wahrlich hier vonnöten, um Funktionen zu vertreten, die so wichtig für den Staat wie fürs Individuum, kurz fürs ganze Publikum.
Als Vorsitzender der AG Evolutionsbiologie im Verband Deutscher Biologen kämpft Ulrich Kutschera an vielen Fronten gegen den wiederaufgelebten Kreationismus. In den vergangenen Jahren lancierten die Schöpfungstheoretiker von Wort und Wissen mehrfach Aufsätze zu ihrer Grundtypenlehre in die Lehrerfachzeitschrift Praxis der Naturwissenschaften Biologie. Erst aufgrund von Protesten der AG Evolutionsbiologie stellte die Redaktion diese Praxis ein und lehnte weitere Wort- und Wissenbeiträge ab.
Es gibt klare Hinweise, dass das Buch in vielen Schulbibliotheken steht. Vor wenigen Wochen kam eine Fernsehsendung auf Arte. Da hat ein Biologielehrer das Buch von Junker Scherer beworben, hat darauf hingewiesen, dass es im Biologieunterricht benutzt und hat diese Falschaussagen vor sehr vielen Zuschauern so dargestellt, dass durch ein nicht biologisch geschulter Laie das wohl glauben wird.
Eine Jungfrau von Gemüt muss sich schämen, wenn sie sieht, wie ihr höchstes Ideal wird entweiht so trivial. Wie der Hochaltar der Minne wird zur ganz gemeinen Rinne. Psyche schaudert, denn der kleine Gott Amur der Finsternis, er verwandelt sich beim Scheine ihrer Lamp in manke Piss.
Ein weiteres Forum der deutschen Kreationisten sind öffentliche Diskussionen, vor allem von kirchlichen Akademien veranstaltet. Unter der Schirmherrschaft des thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus, der schon das kritische Lehrbuch von Reinhard Junker und Siegfried Scherer protegiert hatte, sollte Ende des vergangenen Jahres eine solche Diskussion zwischen Ulrich Kutschera und Siegfried Scherer stattfinden. Doch Kutschera sagte die Teilnahme ab.
Kein Physiker würde sich zu einer Verteidigung der runde Erde-Theorie hergeben. Genauso wenig würden sie keinen universitären Fachvertreter für Evolutionsbiologie, wie meine Person oder auch andere Kollegen finden, die jetzt allen Ernstes die Tatsache, dass sich die Lebewesen aus Urformen in jahrmillionenlangen Entwicklungsreihen entwickelt haben, also das heißt also Evolution als realhistorischer Prozess verteidigen würden. Das ist einfach absurd. Man wertet dadurch natürlich diese pseudowissenschaftlichen Glaubensinhalte, diese Thesen auf, und das kann nicht im Sinne der Wissenschaft sein.
Also Teutolinde sprach, und ich sagte ihr: Gemach, unklug wie die Weiber sind. Du verstehst nicht, liebes Kind. Gottes Nützlichkeitssystem, sein Ökonomieproblem ist, dass wechselnd die Maschinen jeglichem Bedürfnis dienen, den Profanen wie den Heiligen, den Pikanten wie Langweiligen.
Die Debatte um den Kreationismus trägt inzwischen Züge einer grundsätzlichen weltanschaulichen Auseinandersetzung, eines Kulturkampfes. In der ersten Ausgabe des Jahres 2006 räumte die christliche Wochenzeitung Rheinischer Merkur dem Schöpfungstheoretiker Siegfried Scherer eine halbseitige Stellungnahme und Werbung für sein und Reinhard Junkers kritisches Lehrbuch ein. In der letzten Ausgabe des Spiegel im Jahr 2005 zog der amerikanische Philosoph Daniel Dennett aus Darwins Lehre als Konsequenz den Tod Gottes.
Man muss doch sehen, dass Gottes Rolle seit Äonen schrumpft. Gott kann keine neuen Arten erschaffen, er vollbringt keine Wunder, er passt auf keine Stellenausschreibung.
Dennetts Spott zielte durch die Neokreationisten hindurch auf alle gläubigen Christen. So wie der Neokreationismus ein vormodernes Religionsverständnis transportiert, begibt sich auch die Kritik am Kreationismus argumentativ zurück auf die Ebene frühaufklärerischer Religionskritik. Wissenschaftler wie der englische Biologe Richard Dawkins, die bisher lediglich den wissenschaftsüblichen, methodischen Atheismus beanspruchten, positionieren sich inzwischen mit einem gewissen Überlegenheitsanspruch als explizite Atheisten.
Mein Eindruck ist, dass die jetzige Debatte ihren Ursprung hatte, oder zumindest in Europa ihren Ursprung hatte, durch den Artikel, den der Kardinal Schönborn als katholischer Kardinal in der New York Times veröffentlichte. Also die Einmischung fand nicht von Wissenschaftlern in Religion statt, sondern von religiösen Menschen in die zugegebenermaßen materialistische Denkweise und Philosophie der Wissenschaftler. Ich denke, es ist durchaus Platz in der Gesellschaft für verschiedenste Weltanschauungen. Und Kreationisten oder Intelligent Designer können meinetwegen glauben, was sie wollen. Nur nicht meinen Kindern in der Schule beibringen, dass das irgendwas mit Wissenschaft zu tun hat.
Wahlverwandtschaften. Schöpfungsglaube versus Evolution. Ein Feature von Peter Meisenberg. Es sprachen Frank Arnold, Wiltrud Fischer, Lisa Hagmeister, Ulrich Haas, Rainer Hohmann und Udo Thies. Technische Realisation Gerd Nisken. Regieassistenz Claudia Katanek. Regie Axel Pleuser. Redaktion Dorothea Runge.
Alles wird simplifiziert. Klug ist alles kombiniert. Was dem Menschen dient zum Seichen, damit schafft er seinesgleichen. Auf demselben Dudelsack spielt dasselbe Lumpenpack. Feine Pfote, derbe Patsche, fiddelt auf derselben Bratsche. Durch dieselben Dämpfe, Räder, springt und singt und gähnt ein jeder. Und derselbe Omnibus führt uns nach dem Tartarus. Heinrich Heine. Zur Teleologie. Ein Fragment.